Vorgestern gab es die Nachricht, das, was Arbeitskampf gewesen ist, zum Beispiel hier in Hamburg im Hafen, hat eine Einigung gefunden. Und nach dem, was zu hören war, sind zumindest die Seiten, also die sogenannten Arbeitgeber, die ja eigentlich Arbeitnehmer sind, und die Arbeitnehmer, die eigentlich Arbeitgeber sind, bislang zumindest den Nachrichten zu entnehmen, relativ zufrieden mit dem, was da an Einigung erzielt worden ist. Es geht um höhere Löhne und Arbeitsbedingungen, die wir uns gleich im Genauen angucken. In meinem Studio befinden sich Jana Kamischke, die ist Verdi-Mitglied und Hafenarbeiterin und Vertrauensleutesprecherin bei HHLA, und Dennis Asgard Reier, der ist ebenfalls bei Verdi Hafenarbeiterin und Vertrauensleutsprecher bei Euroget Hamburg, und beide kann ich hier begrüßen. Wenn ich sage, es klingt aus den Nachrichten recht zufrieden, das erzielte Ergebnis, würdet ihr dem zustimmen?
Wer zuerst?
Ich auf gar keinen Fall, und die meine Belegschaft genauso wenig, genau.
Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das sauber wegkriege als Tarifkommissionsmitglied. Ich würde sagen, ein Großteil unserer Belegschaft ist nicht zufrieden mit der Kommunikation dieses Angebots und auch mit der Lage, dass nicht alle Bereiche gleichermaßen gut wegkommen in dem aktuell gestellten Angebot.
Okay, dann dröseln wir es auf, ne, damit das klarer wird. Ja. Wo hat es angefangen? Also womit seid ihr eingestiegen? Aus welchen Gründen?
Wir sind eingestiegen mit einer Forderung von 1,20 Euro Stundenlohnerhöhung, um unsere Kategorien A, B und C in dem Flächentarifvertrag, die sehr unterschiedlich sind, Lohngefüge von 14 bis 28 Euro, einigermaßen gleichmäßig anzuheben. Einem reellen Inflationsausgleich, der auf der Scala Mobile ausgelegt sein sollte, und einer Erhöhung der sogenannten A-Pauschale, das ist so eine Sonderpauschale, von 1200 Euro. Basis lag aber darauf, den reellen Inflationsausgleich wirklich für alle Bereiche auch durchzubekommen.
Kann ich da gleich mal, weil Inflationsausgleich ist ja, hat sich ja verändert, ne? Sagen wir mal, in dem letzten Dreivierteljahr dürfte der Ansatz, was da Ausgleich sein könnte, ja enorm unterschiedlich sein, oder?
Genau, deswegen waren wir auch mit diesem Modell der Scala Mobile zumindest für ein Jahr im Start so ins Gespräch gegangen. So. Ja, wir haben gedacht, wir kriegen das einigermaßen hin, dass wir eine Regelung schaffen, die eine Nachbetrachtung hat, und eine Festlegung zu Beginn der Lohnrunde, die lag bei 7,4%, das war Ende April, und das haben wir auch als Basis genommen. Und dann gesagt, darauf bauen wir dann auf, und wenn es notwendig wird, dann schauen wir, wenn das Jahr zu Ende ist, also es war dann natürlich noch auf 22 jetzt bezogen, und dann würde es quasi eine Nachzahlung dazu geben. Eben analog andersrum auch, sollte die Preissteigerungsrate sinken und wir hätten zu viel, hätten wir quasi auch zurückgezahlt. So. Dazu ist es aber nie gekommen, von daher können wir das gleich abhaken.
Ja, okay, dann vielleicht auch das noch ganz kurz, bevor wir sozusagen auf die Wir-sind-nicht-damit-zufrieden-Seite gucken. Wenn sich so rapide, wie es in den letzten Monaten passiert ist, zum Beispiel die Frage von Inflationsraten verändert, was heißt denn das für so einen Arbeitskampf, der ja schon lief und in den man ganz anders reingegangen ist?
Also in erster Linie ist das eine Frage auch der Laufzeit. Also einmal ist es natürlich eine Frage der Stärke. Wie wichtig ist das? Wie ist das mit deinem Lohngefüge? Hast du vielleicht Gruppen, bei denen es nicht ganz so dramatisch ist, wenn eine Lohnsteigerung prozentual oder auch Festbetrag nicht so durchwirkt? Wie sieht es bei den anderen aus, die vielleicht deutlich weniger haben? Ist es da vielleicht viel wichtiger? Das ist ja auch der Fall. Deswegen ist die Laufzeitfrage einfach immens wichtig. Also du kannst halt nur eine Betrachtung, ich sag mal, auf einen Zeitraum von ganz rein realistisch in einer Lohnrunde von zwischen 6 und 12 Monaten im Moment mitbringen. So, alles andere ist eigentlich nicht gut einzuschätzen. Und das war auch unsere Forderung, eine unserer Kernforderungen, dass wir auf 12 Monate abschließen.
Ja, okay. Ja. Dennis, jetzt hast du relativ klar gemacht, das, was da jetzt unterm Strich steht, ist nichts, was dich und diejenigen, für die du sprichst, zufrieden macht. Warum?
Weil wir haben ja diese Kategorien A, B und C, und eigentlich sind ja diese Tarifrunden, sind wir ja auf die Straße gegangen, um die kleinen C-Betriebe mit zu unterstützen und die hoch zu pushen. Damit nicht die A-Betriebe nur den Kuchen kriegen, sondern alle den Kuchen kriegen. Weil da das Lohngefüge sehr weit unten ist und die mit den 1,20 Euro ein bisschen hoch zu pushen. Ne? Und deswegen bin ich da sehr unzufrieden mit. Ne? Ich bin zwar im A-Betrieb, also ich gehöre sozusagen zu den Besserverdienenden, aber ich bin halt so ein Gerechtigkeitsmensch und deswegen bin ich damit komplett unzufrieden. Ne? Und wie gesagt, die Kernforderungen waren immer diese 12 Monate. Und das stört mich genauso.
Dann ist es, glaube ich, gut, wenn wir mal angucken, was das eigentlich heißt. Weil wenn hier steht Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter, erstmal klingt das unheimlich romantisch, aber das ist so von Weitem, das muss ich jetzt sagen, nach sehr, sehr viel Geschichte. und auch, also wenn man von starkem Arm und stehen bleibt, und dann hat man sofort einen Hafenarbeiter vor Augen, so ich zumindest. Ne? Das ist natürlich sicherlich ein Quatschromantik, aber das ist ja erstmal ein Ausdruck für Berufsgruppen, die ja ganz vielfältig sind. Das ist, sind ja ganz viele. Jetzt habt ihr von A- bis C-Kategorien gesprochen. Das heißt, also da wird das sicherlich sich drin verbergen. Aber vielleicht könnt ihr mal sagen, für wen ihr eigentlich sprecht, wenn ihr sagt Hafenarbeiterin.
Also ich kann ja mal kurz einen Überflug über die Kategorien. Alles, was bei uns A ist, ist ein großer Hafeneinzelbetrieb. Also da, wo du fast nur noch Technik hast. Ne? Van Carrier, diese großen Stelzenfahrzeuge, Containerbrücken. Es ist alles nur noch Containerumschlag. Das sind die großen rentablen Betriebe. B ist der klassische Hafenbereich. Also alles, was richtiger Hafenumschlag ist, was nicht containerisiert ist. Da kommt von Stahl bis Holz bis alles, was noch wirklich verpackt werden muss, was auf dem Schiff so verladen wird.
Mhm. Nicht so, wie man sich das von früher noch so vorstellt.
Ja,
ne?
Genau. So, und da hast du auch deine Hafenarbeiterromantik zum Beispiel noch mit drin. Und C, schwierig, das sind die sogenannten beschäftigungsgesicherten Betriebe. Mhm. So, wir haben einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag, der eigentlich dafür eingesetzt werden soll, wenn Unternehmen gerade in einer finanziell schlechteren Situation dastehen, dass sie für einen gewissen Zeitraum, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer, in diese Kategorie gesetzt werden, und die Beschäftigten bringen dann was ein. Also entweder Freizeit, die sie generieren, Schichten, die sie zusätzlich arbeiten, Arbeitszeit, die sich verlängert, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, das gekürzt wird. Irgendwas bringen sie ein, damit der Laden sich finanziell sanieren kann. Mhm. Und dann sollten sie nach einer bestimmten Zeit aus dieser Kategorie wieder zurück in die Kategorie, wo sie eigentlich hingehören, wenn der Laden denn finanziell wieder gut steht.
Was sind das für Betriebe? Also was für Aufgaben haben die?
Das sind alle Betriebe aus A und B, die dann in einer schlechteren Situation gerade sind.
Jetzt reden wir über eine Zeit, in der vor allen Dingen auch Inflation und Rezession so Schlagworte sind. Ne? Also eigentlich hat man das Gefühl, wirtschaftlich geht es diesem Land und damit auch den einzelnen Bereichen eher nicht so gut und absehbar auch nicht besser. Stimmt das für die Hafenwirtschaft?
Nein. Kurz und knapp. Also wenn wir jetzt von den größten Betrieben ausgehen, das sind eben die A-Betriebe, das ist der Großteil, macht um fast 80% unserer Fläche aus, dann sind das hochrentable Unternehmen. Also ich nehme jetzt mal die HHLA als Beispiel, die hat ein EBITDA, also ein bereinigtes EBIT jetzt aus dem letzten Jahr, das liegt bei 228 Millionen Euro. Also da ist eine immense Gewinnspanne drin, das liegt natürlich jetzt auch an der Pandemiesituation. Man hat extrem viel Geld damit verdient, dass man einen Container quasi auf dem Gelände hat stehen. Das ist Lagergeld, was man generiert. Und ist natürlich ein Teil der Lieferkette, der unentbehrlich ist. So, die sind da wirklich alle gut durchgekommen. Natürlich gibt es Bereiche, die sind da nicht so stabil, weil sich der Markt selber eben nicht reguliert, sondern man sich permanent unterbietet, seit bestimmt zwei Jahrzehnten immer weiter das Niveau nach unten setzt. Und das ist aber schon so, dass die Unternehmen, dass sie rentabel sind. Sollte eins mal wirklich nicht rentabel sein, dann hat das meistens auch Gründe, und die liegen nicht in dem Bereich der Beschäftigten und auch nicht daran, dass die Ladung nicht da ist, sondern dass man eben mit dem Geld nicht gut umgeht.
Ich sitze im Gespräch über die Arbeitskampfsituation bzw. die Arbeitssituation und das, was am Ende bei rausgekommen ist nach einem Arbeitskampf in den Nordseehäfen, heißt es eigentlich, ne? Weil es nicht nur auf Hamburg beschränkt war, sondern auch an den anderen Standorten in der Bundesrepublik an der Nordsee, wo Häfen und Hafenarbeitende sind. Zusammen mit Jana Kamischke und Dennis Asgard-Reier, beide Verdi-Mitglieder und Vertrauensleute-Sprecher ihrer Betriebe. Wir waren gerade dabei, drauf zu schauen, wie ist die wirtschaftliche Situation, in die dieser Arbeitskampf eingebunden war? Und wir sind dabei gelandet, dass es eigentlich den Betrieben relativ gut geht in den Häfen. Was aber Fakt ist, ist ja, dass diejenigen, die angestellt sind in den Häfen, dass sich deren Situation über die letzten Jahrzehnte ja dramatisch verändert hat. Wenngleich vielleicht nicht unbedingt finanziell, dann aber doch in jedem Falle in der Arbeitsbelastung und in der Zahl derjenigen, die überhaupt noch im Hafen arbeiten. Also ich weiß nicht, wie viel zigtausend Menschen das nicht mehr tun, noch im Vergleich zu vor 50 Jahren oder so. Ne? Ihr wisst es viel besser, ich munkle hier so rum. Wie würdet ihr beschreiben, was heißt diese wirtschaftliche gute Situation auf der einen Seite und wie sehen die Arbeitsbedingungen für die Menschen aus, die als Hafenarbeiter in den unterschiedlichen Betrieben arbeiten?
Ja, die Betriebe machen viel Geld und die Betriebe leben davon, weil sie jahrelang kein Personal eingestellt haben von den Überstunden, die wir leisten. Ne? Das sind roundabout mindestens 60 Stunden im Monat, Überstunden dazu. Und dadurch finanziert sich der Laden ganz gut. Ich kann nur für mich sprechen. Es gab eine Zeit lang, da haben wir weit über 60 Stunden gemacht im Monat. Und der Laden rentiert sich halt dadurch. Also die Firma lebt davon, weil als der Arbeitskampf war, haben viele Leute ihre Überstunden gelassen. Und dann hat der Laden mal gemerkt, ohne die Leute geht gar nichts mehr. Also der Laden lebt von den Überstunden extrem.
Das heißt also, wenn du sagst, 60 Überstunden, sind das 15 pro Woche, das heißt also 3 am Arbeitstag drüber?
Nein, das rechnet sich so, ist unterschiedlich. Du könntest, also ich mache feste Spätschicht zum Beispiel, da gibt es immer sogenannte Viererblöcke. Also das heißt, nach der Spätschicht, nach meiner offiziellen Schicht von 8 Stunden, kann ich noch 4 Überstunden danach machen. Also sprich, ich würde dann von 14.30 Uhr bis 3 Uhr morgens arbeiten. Wenn man Glück hat, wenn man da Bock drauf hat, kann man das 5 Tage am Stück machen, hat man schon 20 Überstunden. Am Wochenende macht man dann 11er Blöcke. Also wenn man freiwillig kommt, macht man 11 Überstunden und dadurch rechnet sich das dann hoch dann.
Das klingt für mich erstmal nach, wenn man Bock hat, hat was leicht Zynisches. Kann ich mir kaum vorstellen, dass man Bock hat, viel mehr Zeit an seinem Arbeitsplatz zu verbringen, als für die man regulär bezahlt wird, oder Jana?
Ich muss es vor allen Dingen nochmal ein bisschen differenzieren. Das Ding hat nämlich Licht und Schatten. So, man kommt jetzt von einer Zeit, in der das im Hafen völlig normal war, dass auch die Beschäftigten Überstunden machen wollten. Deswegen sieht dieser Rahmentarif tatsächlich auch schon eine maximale Überstundenanzahl von 60 vor. Das war jahrzehntelang gut für beide Seiten. So, und jetzt kam dann irgendwann die Phase, wo man gemerkt hat, durch den demografischen Wandel werden wir immer weniger. Wir werden einfach immer weniger und die Hafeneinzelbetriebe stellen aber auch nicht ein. Und damit ist die Anzahl der Überstunden irgendwann nicht mehr so richtig freiwillig, sondern sie wird ja schon, ich nenne es jetzt mal fast verpflichtend. Wir haben die sogenannte Reserve mit dem Gesamthafenbetrieb Hafen. Das ist nun ein ganz besonderes Konstrukt. Die Kolleginnen und Kollegen sollen eigentlich auffangen, was wir selber in den Hafeneinzelbetrieben nicht mehr leisten können. Und selbst die, und die sind wirklich zahlreich, kommen wirklich ans Limit. Also wenn du von 60 Stunden kalkulierst und du hast dein ganzes Arbeitsleben Überstunden gehabt, dann hast du nicht nur sowas wie ein zweites Gehalt. Ja? Das ist ja für dich Normalität, weil du denkst, es ist immer da. Und Wochenenden und Co., das ist ganz normal. Wenn jetzt mehr erwartet wird als das, dann kommst du wirklich an ein Limit. Und wir waren in Phasen bei vielen Beschäftigten auch teilweise an der 100-Stunden-Grenze und mehr. So, ne? Das darfst du natürlich niemals offiziell im Betrieb sagen. Arbeitszeittechnisch ist das überhaupt gar nicht abbildbar. Aber wir haben einfach zu wenig Menschen für zu viel Arbeitsverdichtung. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Hafeneinzelbetriebe alle in den Bereich der Automatisierung gestartet sind, sodass sie zwischen 2026 und 2030 zum Großteil deutlich weniger Menschen in den Unternehmen haben wollen. Deswegen wird es auch keine weitere Einstiegswelle geben. So,
Das heißt, Digitalisierung und Automatisierung sind noch fortschreitend geplant.
Genau, richtig. Und dazwischen bewegen sich die Menschen, die jetzt da sind, die müssen das jetzt noch weiter austragen. Und dann ist es halt in dieser Pandemiephase nochmal vollends eskaliert, weil natürlich auch dann noch der Krankheitsstand dazukommt. So, ist ja klar. Vorher schon nicht genug Menschen da, danach noch weniger Menschen da. Und dann war das ganze Fund dann echt komplett. Ne? So, es waren Überstunden und Schichten, die sind teilweise nicht mehr nach Hause gegangen. 2, 3, 4, 5 Stunden irgendwie noch unterwegs gewesen und wieder mit der Schicht begonnen.
Und da sprechen wir ja auch von einer Situation, die gesundheitsschädlich ist. Und an Arbeitsschutz kann man dann unter Umständen auch nicht mehr denken.
Genau.
Es hat also noch physische Konsequenzen, nicht nur Erschöpfungsfragestellungen. Dann spielen ja Interessenvertretungen, Betriebsrat, Gewerkschaft und so weiter eine große Rolle, an der Stelle zu sagen, jetzt ist mal gut. Das ist ja irgendwie passiert. Wie würdet ihr sagen, wie sieht denn der Organisationsgrad, der ja an vielen Stellen in der Bundesrepublik gar nicht mehr so hoch ist, wie er so historisch gewachsen mal gewesen ist? Wie sieht denn das bei den Hafenarbeitenden aus?
Der ist in den Hafeneinzelbetrieben, in den großen ist der sehr hoch. Da liegt er immer noch so zwischen 70% und 90%, teilweise sogar noch höher. Bei den Betrieben, die in der Fläche weiter unten sind, liegt auch durch Enttäuschung über die Jahre natürlich ein niedrigerer Organisationsgrad vor. Ich kann ihn nur schätzen, würde sagen, zwischen 50% und 70% werden die aber trotzdem noch liegen. Aber stetig sinkend. Das ist eher kein klares Bekenntnis, das jetzt wächst.
Und was heißt das dann für so Diskussionen, Debatten um, was machen wir eigentlich, wo wollen wir hin und wie machen wir das?
Dass du nicht alle Betriebsteile abbildest. Also nicht alle Bereiche dieser Fläche. In den Verdi-Gremien, die nun wirklich sehr demokratisch aufgebaut sind, weil sie ja durch die Vertrauensleute-Körper gewählt werden, das heißt, du setzt eigene Ehrenamtliche da ein, musst du eigentlich deine betrieblichen Belange auch vertreten können. Und man hat manchmal so den Eindruck, durch die hohen Mitgliederzahlen in den großen Betrieben ist da auch das schwere Gewicht. So, dass die kleineren Betriebe kaum eine richtige Stimme haben, es sei denn, du stellst automatisch Mandate, wo sie auch was sagen können. So, die gleiten so ein bisschen ab.
Warum mich das interessiert ist, ihr seid beide Mitglied, du warst in der Tarifkommission, wenn ich das richtig gehört habe, also auch nochmal in dieser Verhandlungssituation noch näher dran, und Dennis sagt trotzdem, froh können wir nicht sein über das, was da am Ende bei rauskommt. Wie geht das dann so, ne, als Gewerkschafter? Wie akzeptiert man solche Kompromisse, auch wenn sie nicht so ausfallen, wie man sich das nicht wünscht oder erhofft?
Gar nicht. Also ich sag mal so, jetzt, ich mache ja dieses Amt, betreibe ich jetzt seit jetzt etwas über 3 Monaten, und ich rede jetzt einfach mal drauf los. Also wir sind ja auf die Straße gegangen, um gerade auch diese kleinen Betriebe mit hoch zu pushen. So, und die wurden meines Erachtens komplett fallen gelassen. Also denen war das egal. Und was mich da so persönlich stört, ist einfach dieses, wir haben es geschafft, oder wir alle haben es geschafft, alle auf die Straße zu gehen. Ne? Und ich glaube, was jetzt passiert ist, gerade aktuell, das gab es halt noch nie. Ne?
Als Bewegung quasi.
Als diese große Bewegung. Also ich habe noch nie so viele Leute auf der Straße gesehen, immer aus dem Hafen jetzt direkt. Mhm. Ne?
48 Stunden Streik war angezeigt, zum Beispiel als eine Maßnahme. Ihr habt schon gesagt, die Überstunden wurden nicht mehr geleistet, um mal ein Signal zu setzen, was ihr eigentlich, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Jetzt sagst du, man kann nicht zufrieden sein über das Ergebnis. In den Medien ist zu lesen, dass nicht nur sozusagen ein Kompromiss gefunden worden ist, sondern da liest man gerne auch sowas raus wie, und damit sind weitere Tarifstreite erstmal für eine gewisse Zeit lang nicht absehbar. Auch darauf hätte man sich eingelassen. Das klingt jetzt hier im Studio gerade nicht so, als wenn das tatsächlich ein Konsens wäre.
Ich denke, Dennis und ich sind uns da einig. Also sind beide, glaube ich, große Verfechter der Basisdemokratie. So, und hier wurde die Idee reingetragen, nach einem sehr langen Tarifkampf, sehr intensiven Tarifkampf, auf jeden Fall die Beschäftigten mit einer Mitgliederabfrage noch vor Annahme dieses Ergebnisses wirklich abzuholen, damit sie ihren eigenen Abschluss oder zumindest das Angebot auch wirklich bewerten können. Brauchst ja eine Rückkopplung. So, und diese Lage wurde nicht gesehen. Die wurde nicht positiv bewertet, warum auch immer. Das lasse ich mal außen vor. Ich möchte die Leute aus der Tarifkommission nicht anschwärzen oder in irgendeiner Form diskreditieren. Das sind tolle Menschen. So. Aber das ist noch nicht so weit. Also da scheint noch ein Problem im Raum zu stehen, und das kannst du nicht vermitteln jetzt. Na, wir gehen zurück als Vertrauensleute in die Betriebe, und wir haben ein unfassbar komplexes Angebot da liegen für 24 Monate, das schon mal eben nicht den 12 entspricht, die traditionell im Hafen sind. Es deckt nicht, wie wir angekündigt haben und auch immer vertreten haben, einen reellen Inflationsausgleich für alle Bereiche ab, sondern eben nur für maximal 2. Und es stellt die Gruppen, die sich wirklich aufgerafft haben, die schon weniger haben, die mitgestreikt haben und die dann auch da am meisten Kohle gelassen haben, die stellt es natürlich total in den Hintergrund. Mhm. Und da ist der Frust jetzt auch am größten. Das ist echt schwierig.
Diese Abstimmung, das ist auch am 5. bis zum 5. September oder sowas?
Das ist leider keine Abstimmung, das ist ja das Problem. Also beschlossen wurde dann nach relativ langer Diskussion in der Tarifkommission, dass es eben keine reguläre Verdi-Mitgliederabfrage ist, sondern dass es ein Rückkopplungsprozess ist. Der Rückkopplungsprozess, der wurde gewünscht aus 2 größeren Betrieben. Einer davon ist der Betrieb, in dem ich arbeite. So richtig drüber nachgedacht, ob das jetzt gut ist. Nachher haben wir vielleicht auch nicht mehr. Wir wollten nur, dass mit den Beschäftigten gesprochen wird. Und am besten, dass das Ergebnis auch bindend ist für die Tarifkommission. Das haben wir schon mal nicht durchsetzen können. Und aus der Diskussion entstand dann, ja, dann lass uns in die Betriebe reingehen und wir koppeln das zurück. Aber du hast ja kein Mitspracherecht. Und jetzt ist es natürlich doppelt so eskalativ.
Das heißt, Rückkopplung heißt in dem Fall nur, erklärt das mal den Leuten.
Ja, genau.
Richtig. Ja, genau. Du sprichst mit den Leuten, versuchst ihnen das Ergebnis zu erklären. Wir hatten jetzt ja vor 2 Tagen eine Vertrauensleute-Sitzung gemacht, auch öffentlich, und da hatten wir auch Gäste. Und dann versucht den Leuten das zu erklären, und ich sage ja, die Stimmung, die Hütte brennt, ne?
Okay, was heißt das perspektivisch?
Das heißt auf jeden Fall, dass sich die Basis mal darüber im Klaren werden muss, wie weit ihre eigene Forderung denn geht. Also fast jeder Laden hat einen Vertrauensleutekörper, und der Auftrag, den ich jetzt so wahrnehme, ist, ihr befragt uns zukünftig gefälligst, bevor ihr irgendwas für euch beschließt. So. Und das muss aus der Basis herauskommen, an die Vertrauensleutekörper heran, der Fläche, damit das zukünftig nicht mehr passiert, damit du eine Beschlusslage schaffst innerhalb der Bundestarifkommission, die besagt, wann immer wir verhandeln, fragen wir die Beschäftigten vorher, bevor wir das abschließen.
Mhm. Das heißt, es gilt daran zu arbeiten, Strukturen zu verändern innerhalb der Gewerkschaft, wenn ich das richtig verstehe auch?
Ja, klar. Auf jeden Fall mehr Basisdemokratie mit reinzubringen. Das Konstrukt im Hafen ist halt einfach auch ein sehr altes, lange Zeit aufgebaut, dass die Gremienbetreuung meist aus den betriebsrätlichen Bereichen gestellt wurde. Ganz klassisch, ich wähle denjenigen oder diejenige, die sowieso schon vorne im Betriebsrat sitzt. Oft sind die Menschen, nicht falsch verstehen, aber oft sind die eben einfach nicht mehr an der Basis. Mhm. So. Und jemand, der täglich mit den Geräten arbeitet oder auf der Fläche arbeitet und sich mit den Problemen auseinandersetzen muss im Alltag, der wird vielleicht noch ein ganz anderes Standing haben. A, weil er für seinen eigenen Tarifbereich antritt und zweitens, weil er für seine direkten Kollegen antritt. Der muss sich nämlich auch draußen rechtfertigen, so, wenn das Ganze nachher nicht wirklich kommuniziert wird. Ein Tarifkommissionsmitglied, das meist in einem Betriebsrat sitzt, hat, ich möchte nicht sagen, ein ruhiges Leben, aber ist vielleicht auch schon ein Stück weit weg. So, weil du dich mit der betrieblichen Mitbestimmung hauptsächlich auseinandersetzt und ganz anders auftrittst. Das ist, diese Diskrepanz ist extrem schwer, finde ich, zu vermitteln, irgendwie auch im Betrieb.
Na, Funktionen verändern sich, ne? In dem Moment, wo du quasi auch andere Bereiche als Arbeitsfeld hast, wahrscheinlich, ne? Und dann wird man Funktionärin wahrscheinlich.
Ja, du kannst nicht alles oppositionell irgendwie zerditschen und nur draufkloppen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Du brauchst schon, ich sag mal, ein Gleichgewicht. Mhm. Aber du musst halt einfach auch eine Stimme haben. So. Wer einen so hohen Organisationsgrad aufweist, der tut das ja nicht einfach so. Die Leute sind gewerkschaftlich von Anfang an so erzogen worden, als sie in den Betrieb gekommen sind, dass sie eintreten, dass man das braucht, um weiterzukommen. Und dann heißt es für mich dann auch, du musst die Leute daran beteiligen und selbst wenn sie kritisch sind, das gehört dazu, das musst du abkönnen. Sonst kannst du so eine Art nicht begleiten.
Okay, dann schließen wir vielleicht das Gespräch damit ab. Was sind die nächsten notwendigen Schritte? Was wird passieren, wenn ihr das sagen könnt?
Also wir fragen ja die Leute und wir machen jetzt gerade diese Online-Abfrage, was die Leute von dem Angebot halten. Und unsere Idee ist es jetzt, sage ich mal, in meinem Laden da auch die Mitglieder abzufragen, ne? Und das der BTK zukommen zu lassen, was die BTK natürlich daraus macht, ob sie sagen, ja, das nehmen wir an, wenn sie, was weiß ich, wenn wir das Verhältnis haben, 70-30, so 70% sagen, auf gar keinen Fall annehmen und 30 sagen, ja. Das ist ja ein Zeichen, dass die Leute von draußen dieses Angebot nicht haben wollen. Und ja, dann muss die BTK entscheiden, was sie da macht. Ob sie auf die Stimme der Leute von draußen hört oder das selbst entscheidet, das Gremium. Und ja, ich weiß nicht.
Also in der Konsequenz bedeutet das, dass wir trotzdem danach handeln. Also wir haben uns in einer vierstündigen Online-Sitzung vor 2 Tagen, die war offen geschaltet, konnte jeder mit reinkommen, haben wir uns mit knapp 150 Leuten auseinandergesetzt und die Kritik war natürlich klar. Danach haben wir gesagt, gut, dann machen wir zumindest für Hamburg, wir können nicht für Niedersachsen-Bremen sprechen, aber für Hamburg können wir das. Versuchen wir eine große Veranstaltung zu machen, zu der wir unsere 10 BTK-Mitglieder aus Hamburg einladen und das Meinungsbild eben auch an diese 10 ranbringen, damit es zum 5.9. trotzdem vermittelt werden kann. Das wird vielleicht an der Entscheidung der Einzelnen nichts ändern, aber dann kannst du zumindest nicht sagen, du hättest die Kritik nicht gehört.
Mhm. Ja, die Leute sind zufrieden.
Ja,
nach dem Motto, ey.
Ja, das ist tatsächlich für mich, als jemand, der da von außen nur für das Gespräch sich vorbereitet hat, wirkte das so, wie wir reden drüber, wie gut es gelaufen ist und was vielleicht die Haken sind und nicht sozusagen am Elementaren landen, dass da sozusagen auf mehreren Ebenen nochmal geguckt werden muss.
Nee, ich fasse es mal zusammen.
Ja,
also du guckst oben drauf und liest medial 13,5 Abschluss, ja, genau. 24 Monate lassen wir jetzt mal außen vor, hier ist ein reeller Inflationsausgleich gegeben, yippie, hey, wir feiern uns. Ganz unten sitzt die Kategorie C. Die Kategorie C bekommt im ersten Jahr 3,5% und im zweiten Jahr 2,5%. Das heißt, das ist deren Gesamtergebnis für 24 Monate. Und jetzt kannst du schnell ausrechnen, wie viel davon reeller Inflationsausgleich ist. Und wenn du dir das auf die Fahne schreibst und sagst, das sind vielleicht die Betriebe, die noch nicht ganz so gut gestellt sind, musst du doch trotzdem darüber reden, wie kann es denn sein, dass wir da oben Ergebnisse von bis zu, weiß ich nicht, zwischen 11% und 13% ermöglichen können und da unten nicht. Und ob es nicht solidarisch ist zu sagen, dieses System muss doch aufgebrochen werden und das nimmst du in dieser Runde mit. Ja, kannst du später zwar auch machen, aber du musst zumindest so weit gehen, dass du die einzelnen Zahlen dieser Unternehmen wirklich ernsthaft beleuchtest und guckst, können die das tragen oder nicht, denn die 7,4% waren wenigstens da unten der Maßstab und das ist nicht erreicht worden.
Nee, da sind wir jetzt bei der Hälfte der aktuellen Inflationsrate.
Genau.
Es bleibt also abzuwarten, was die nächsten Schritte sind und was das vor allen Dingen auch für die Organisationsstrukturen heißt. Also so eine Art von Reanimierung basisdemokratischer Prinzipien bei der Fragestellung, was wollen wir eigentlich und wie setzt man das durch? Und vor allen Dingen, wenn wir einen Ergebnisvorschlag haben, dass es eben Vorschlag ist und nicht ein Nick das mal ab Moment. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart im Studio. Jana Kamischke, Verdi-Mitglied, Hafenarbeiterin und Vertrauensleutesprecherin bei der HHLA und Dennis Asker Dreier, auch bei Verdi, Hafenarbeiter und Vertrauensleutesprecher bei Eurogate Hamburg. Vielen Dank euch und viel Kraft.
Vielen Dank,
dir. Die nächsten Runden.
Und vielen Dank, dass wir hier sprechen durften.
Sehr gern.